FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
5, 4, 3, 2, 1. Ach, herrlich. Willkommen in der neuen Session. Köln ist seit dem 11.11. 11.11 Uhr wieder im Karnevalsmodus und der FC-Podcast, der zieht natürlich mit. Willkommen zu einer neuen Folge, die, das ist schon mal versprochen, mit jeder Menge Kölle und vor allem auch FC-Alarv eure Ohren beglücken wird. Wofür allein schon mein heutiger Gast hier im Radio Köln-Studio sorgen wird, der quasi wie geschaffen ist für diese Spezialfolge. Denn er hat mit seiner Band am 11.11. Großeinsatz gehabt und die Karnevalsbühnen dieser Stadt mit K gerockt. Er ist aber eben nicht nur mit Leib und Seele Musiker, sondern auch leidenschaftlicher FC-Fan. Basti Kampmann, Sänger von Casala, ist hier. Herzlich willkommen beim schönsten Lokalsender Deutschlands.
Hallo Guido, ich freue mich sehr über die Einladung.
Vor ein paar Wochen haben wir uns kennengelernt, müssen wir kurz den Hörern erzählen, da noch bei der Abrissparty in den alten Studios. Jetzt bist du hier in den neuen heiligen Räumen von Radio Köln. Wie gefällt es dir? Riecht noch ein bisschen neu, ne?
Ja, es ist tatsächlich noch so ein bisschen Neuwagengeruch, aber es fühlt sich sehr, sehr schön an und ja, freut mich, dass ich hier dann quasi auch bei der Premiere-Podcast-Aufzeichnung in den neuen Räumen dann zu Gast sein darf.
Und ich muss zugeben, als ich dich vor ein paar Tagen angefragt habe, hier, lass uns jetzt mal einen FC-Podcast zusammen machen, habe ich ehrlich nicht mit deiner Zusage gerechnet, weil klar, 11.11. ist für euch mit Casala Großeinsatz und der Mann hat wahrscheinlich überhaupt keine Stimme und ist in der Lage, einen Podcast zu machen, aber es geht wieder, oder?
Ja, jetzt geht's wieder. Montag hatten wir 11 Auftritte, wie sich das für den 11.11. offenbar gehört, aber jetzt 2-3 Tage Ruhe und dann jetzt ist wieder alles da.
Ja, nimm uns doch mal kurz mit in diesen 11.11. Das ist immer ein Wahnsinnstag, Ausnahmezustand in der Stadt. Wie war's? Wart ihr ready? Wart ihr direkt on fire, oder?
Also man ist schon ready, aber es kommt dann doch so ein bisschen, es ist so wie Weihnachten, kommt immer so plötzlich um die Ecke, dann stehen schon die Schoko-Nikoläuse im Supermarkt. Man muss dann erstmal wieder so, ach krass, stimmt, jetzt ist der Sommer vorbei und jetzt geht's wieder los. Aber da gewöhnt man sich dann wieder sehr, sehr schnell dran und erfreut sich dann auch, dass man einfach bei dieser bunten Farbenexplosion in der Stadt dann den Soundtrack liefern darf und das trägt einen dann auch durch so einen verrückten Tag.
Der FC vor einer Saison geht in ein Trainingslager, um sich fit zu machen. Macht ihr was Ähnliches, damit ihr dann auch auf dem Punkt fit seid für den 11.11. oder?
Ja, wir hatten jetzt vorher noch mal ein bisschen Urlaub, da konnte man nochmal die Seele baumeln lassen. Ja. Aber wir sind ja im Prinzip das ganze Jahr unterwegs und deshalb immer irgendwie im Saft. Es ist dann eher so eine Kopfsache, dass man einfach da quasi wieder umswitchen muss von ganzen langen Konzerten auf eben diese kurzen Momente, die man da genießt. Genau, das ist dann eher so ein bisschen, der Kopf muss sich wieder darauf einstellen.
So, jetzt muss ich zugeben, ich habe den 11.11. ein bisschen geschwänzt. Ich habe ganz normal gearbeitet. Ich habe kein bisschen gefeiert. Aber das ist vielleicht eine Entschuldigung, die an der Stelle akzeptiert wird. Ich hatte meinen Sessionsstart ja schon 2 Tage vorher, ne? Im Rhein-Energie-Stadion. Heimspiel gegen Fürth, was soll ich sagen? Danke, Damien Downs.
Oh, wird das hier noch was mit dem Lucky Punch? 10. Ecke. Auf geht's, FC, schießt ein Tor. Stadion ist da. Keins ist da. Eine Eckfahne hebt den Arm und läuft an. Ball kommt hoch rein, kommt runter am Fünfer. Tor! 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 Damien Downs! Damien Downs! Nickt den Ball über die Linie! 1:0 für den 1. FC Köln! In der 94. Minute!
Ja, da war die Session für mich eröffnet.
Ja, da könnte ich dich fragen, ob deine Stimme schon wieder da ist.
Ich habe auch ein paar Tage gebraucht, ehrlich gesagt. Ja. Aber das war es mir wert. Es war unfassbar. Und ich habe mich übrigens direkt, nachdem ich dieses Tor kommentiert habe, hatte ich so ein Déjà-vu. Moment, das hast du schon mal erlebt. Vergangene Saison, Heimspiel gegen Union Berlin. Vorletzter Spieltag, der FC war so gut wie abgestiegen, lag 0-2 hinten, ist auf 2-2 rangekommen und dann war es nicht die 94., sondern 93. Minute, es war wieder vor der Südkurve, 2-3 Meter vor dem Tor, macht Downs ihn rein zum 3-2 und da ist das Rhein-Energie-Stadion ähnlich explodiert. War der Wahnsinn.
Ja, das glaubt man auch. Und es ist, ich liebe es, wie emotional du da mitgehst. Man merkt einfach, du liebst deinen Job und den Verein auf jeden Fall.
Wie hast du denn gejubelt, als du das Tor erlebt hast oder zumindest im Nachhinein vielleicht dann.
Ich hatte tatsächlich Freunde, die da waren und die mir dann auch eskalative Sprachnachrichten geschickt haben, als es passiert ist. Ich habe das Spiel leider nicht verfolgen können, deshalb in dem Fall habe ich es dann quasi nur in Erzählungen mitbekommen diesmal.
Aber ein unfassbar wichtiges Tor. Der FC holt den dritten Sieg in Folge, ne, inklusive Pokal gegen Kiel. Da sind wir ja ins Achtelfinale eingezogen. Ja, und plötzlich ist wieder Hurra und Uftata beim FC. Das ist unglaublich, oder?
Ja gut, in Köln gibt's ja, es gibt ja nur zwei Gemütszustände. Entweder totale Katastrophe oder Champions League gefühlt. Und ja, aber das ist, es fühlt sich gut an auf jeden Fall. Es scheint ja durchaus da auch was sich bewegt zu haben, was zumindest die Ergebnisse jetzt auf jeden Fall dann auch wieder positiver darstellen lässt.
Ich habe das in der vergangenen Folge schon kurz angerissen. Ich finde es einfach unfassbar krass, wie schnell beim FC die Sonne aufgeht, ne? Im Zenit dann steht, aber wie schnell sie dann auch wieder untergehen kann. Wenn wir uns erinnern, es war gefühlt totale Finsternis nach dem 1-5 in Darmstadt und dem 1-2 zu Hause gegen Paderborn. Ja, und jetzt drei Siege später strahlt der Himmel über Müngersdorf. Und man fragt sich ja, was ist passiert auf einmal? Ja. Ist Wahnsinn.
Ich sag mal, bevor wir jetzt zu fußballtheoretisch werden, aber der Trainer hat ja definitiv Umstellungen vorgenommen, taktischer Natur, die ja offensichtlich Früchte tragen. Ich glaube, das ist ihm auch nicht leicht gefallen, weil er ja eigentlich mit einer anderen Philosophie angetreten ist, aber die Umstände haben's, die geben ja ihm dann recht auch auf jeden Fall.
Ja, er hat hinten auf Dreierkette umgestellt. Auch darüber habe ich in der vergangenen Folge schon so ein bisschen gesprochen, hat der Mannschaft super Sicherheit gegeben. Dreimal 0 ist 0, kommt nicht von ungefähr, ne? Hinten keinen mehr kassiert in den drei Spielen. Also sehr stabil geworden, die Mannschaft. Und vorne machen sie ja immer ihr Tor. Also da ist ja individuelle Qualität. Lämperle, jetzt Downs.
Ja, voll. Ich fand auch, du hattest ja gerade eben schon die Spiele gegen Darmstadt oder Paderborn angesprochen. Ich fand tatsächlich für mich viel erschreckender das Spiel gegen Karlsruhe zu Hause. Also wenn man so führt und das so, das sowas, das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hattest, was da defensiv halt nicht gestimmt hat. Das war ja schon ein bisschen Slapstick, dann tatsächlich, das darf ja zu Hause nicht passieren. Aber genau, das hat sich ja definitiv da hinten dann doch deutlich stabilisiert.
Wie hast du das erlebt nach diesen oder vor dem 1-5 in Darmstadt hat der FC Spektakel geboten, also Karlsruhe hast du jetzt angesprochen, er macht 4 Tore, kassiert aber auch hinten 4, aber es hat ja Spaß gemacht, dem FC dazu zu gucken, oder? Also das war ja super Offensivfußball, volle Pulle nach vorne, die Ergebnisse, die haben nicht gepasst, klar. Aber zumindest ich als Kommentator hatte da immer einen Riesenspaß. Wie hast du diese erste Saisonphase erlebt?
Also als Zuschauer hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Art und Weise Fußball zu spielen, die da vom Trainer implementiert werden sollte, muss man ja jetzt rückblickend sagen, die war ja schon wirklich spektakulär. Und ich weiß, vielleicht bist du da noch mehr drin, aber was ich ja gehört habe, sollte das ja im Prinzip auch so, dass die Philosophie für den Verein, wenn die auch bis unten durchgeht und so ein bisschen Leipzig-Vibes vom Wegen aufbauen. Und das war natürlich schon eine schöne Idee, dass man einfach dann auch jetzt so einen konsistenten Fahrplan hat und dann auch mit so einer attraktiven Taktik. Aber letztendlich ist es ja auch so, wenn es brotlose Kunst ist, ist es auch schon realistisch, dass man dann in irgendeiner Art und Weise reagieren muss. Und ich denke und finde, das hat der Trainer ja dann auch dementsprechend noch gut gemacht. Frage über den Zeitpunkt, da kann man jetzt, gibt es bestimmt wieder viele Meinungen, da hat jeder Fan sicherlich eine eigene Meinung zu.
Wobei, da bleibe ich auch bei, nehmen wir das Heimspiel in Magdeburg, ja. Da hast du 35 Torschüsse. Du spielst sie an die Wand. Die haben im Grunde keinen Stich, aber du kassierst halt die 2 Gegentore, machst vorne nur einen, verlierst das Spiel. Aber wenn du dieses Spiel gewinnst, und du hättest es ja gewinnen müssen, ja, wenn du Karlsruhe über die Zeit bringst mit dieser Führung, dann wäre der FC wahrscheinlich in so einen Flow gekommen und dann würde er möglicherweise immer noch nach dieser Spielphilosophie auf dem Platz agieren. Es steht und fällt halt immer mit den Ergebnissen, ne? Und die haben halt da nicht gepasst in dieser ersten Saisonphase. Ja, und da musste natürlich was passieren. Dann musste der Trainer reagieren, sich was einfallen lassen. Aber bevor wir jetzt zu dieser positiven Wende kommen, lass uns dann auf diesen Cut da nochmal gucken. Dieses 1-5 in Darmstadt, 1-2 zu Hause gegen Paderborn. Wie hast du die Trainerdiskussion da wahrgenommen? Also ich war schon nicht generell von der Kritik am Trainer überrascht, das ist das normale Fußballgeschäft, aber die Heftigkeit, also die Wucht, mit der dann zumindest in der Öffentlichkeit Strube angezählt worden ist, die hat mich schon ein bisschen überrascht. Denn nochmal, die ersten 8 Spiele davor, ja, Ergebnisse haben nicht gestimmt, aber das war richtig guter Fußball und die Leistungen waren fast immer in Ordnung.
Ja, ich fand es auch tatsächlich überhitzt, die Diskussion, aber auch das ist, glaube ich, der FC ist halt in keiner Weise ein normaler Verein und das ist natürlich besonders, trifft das auf die Emotionen zu und da köchelt halt auch, dann köcheln Dinge direkt sehr schnell hoch. Ich fand es auch überpacend, was die Sachlichkeit angeht, da bin ich total bei dir, aber es kam jetzt für mich auch nicht unerwartet, dass in irgendeiner Art und Weise, wenn dann was beginnt, dass es dann auch direkt heftig kocht.
Ja, ich glaube, die Zündschnur war einfach noch verdammt kurz bei den Fans durch den Abstieg. Also ich glaube, das hat da noch ganz viel mit reingespielt. Völlig zu Recht waren die Fans ja frustriert, super enttäuscht nach diesem Abstieg, der so definitiv nicht hätte sein müssen. Dazu kam ja noch die Transfersperre. Auch der Geschäftsführer Christian Keller stand und steht immer noch relativ stark in der Kritik bei den Fans. Also von daher, ich kann es rein vom Kopf, vom Herz, vom FC-Herz total nachvollziehen, dass die Fans da total angefressen waren, wenn der FC da plötzlich im Mittelfeld der Tabelle rumgurkt und eben nicht oben mitspielt. Aber nochmal so diese Heftigkeit, die fand ich auch ein bisschen drüber, also wie du es jetzt auch nochmal gesagt hast.
Ja, vielleicht ist es einmal so ein Erwartungsmanagement noch am Ende. Ne? Also vielleicht bin ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, ich hab halt, ich erinnere mich noch an Sprachnachrichten, die ich meinen Freunden und ehemaligen Kollegen hier, auch Sportjournalisten-Kollegen geschickt habe. Ich dachte, ich habe halt so schwarz rabenschwarz gesehen, bevor die ganzen Vertragsverlängerungen kamen, habe ich da schon quasi prognostiziert, jetzt gehen alle und wir stehen dann nach der Hinrunde auf dem vorletzten Platz und dann will keiner mehr kommen und ab in die dritte Liga und das war's. Also ich war wirklich so und dafür ist es halt dann doch jetzt erstaunlich gut gelaufen. Vielleicht bin ich deshalb so milde gestimmt.
Ja, aber da sprichst du einen guten Punkt an. Hast ja völlig recht. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Vor der Saison, da haben ja viele gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die dritte Liga absteigen aufgrund dieser Transfersperre und des Kaders, der nun mal war, wie er war, mit all seinen Problemen und der völlig zu Recht dann auch abgestiegen ist. Und deswegen hat es mich ja noch mehr überrascht, diese Wucht, denn was, also Struber konnte ja nichts an dem Kader ändern. Der ist halt, wie er ist und die Schwierigkeiten, die in der vergangenen Saison zum Abstieg geführt haben, die kann er ja nicht mal eben so wegschnipsen. Ne? Also es hat sich ja wieder gezeigt bei Rückschlägen innerhalb eines Spiels, dann zum Beispiel Karlsruhe, wo du plötzlich das 2-3 und 3-4 dann kassierst. Da fängt es wieder an zu rattern bei den Spielern und dann waren sie völlig verunsichert und machen einen Fehler nach dem anderen. Und das war ja auch das große Problem in der vergangenen Saison. Sie konnten Rückschläge nur ganz schwer wegstecken. Die Mannschaft war einfach nicht widerstandsfähig genug. Es haben die Führungsspieler auf dem Platz gefehlt. Und das ist ja jetzt immer noch so. Und da nehme ich dann eben den Trainer in Schutz, weil das konnte er ja nicht ändern. Also der Kader ist nun mal so, wie er ist. Und ja, deswegen habe ich mich zumindest hier im FC-Podcast immer relativ vor den Trainer gestellt, also mit aller Reporterneutralität, aber ist einfach meine Meinung dazu.
Ja, es ist aber, sind es die jetzt müsste ich 5 € in ein nicht vorhandenes Phrasenschwein werfen, das sind halt die Gesetze des Fußballs, der Trainer ist immer die ärmste Sau. So.
Ja. Aber dann muss man jetzt auf der anderen Seite sagen, wenn man ihn vorher so kritisiert hat, der hat jetzt seinen Anteil dran. Wir haben jetzt ein paar Dinge angesprochen. Dreierkette beispielsweise, mehr Stabilität. Und dann holst du 3 Siege in Folge, 3-0. Dann hat auch der Trainer einiges richtig gemacht.
Absolut. Und ich meine, er kam ja nur mit einer klaren Philosophie hier hin und ist jetzt aufgrund der Ergebnisse davon abgerückt. Das ist auch was, glaube ich, nicht jedem Trainer oder Fußballlehrer einfach leicht fällt, weil er ja im Prinzip dann schon ein bisschen seiner Identität dann auch aufgibt. Und ich denke, das sollte man auch anrechnen.
Ja. Und er war auch total erleichtert. Also hat so das erste Mal, fand ich, so ein bisschen gemenschelt dann auch auf der Pressekonferenz. Bis jetzt hat er sich da eher emotional zurückgehalten. Kann ich auch total nachvollziehen. Der will ja nicht gleich in ein oder das andere Fettnäpfchen treten, wenn du so als Österreicher neu zum FC, zu so einem Club kommst mit so einer Wucht, so einer Emotionalität, dann bist du natürlich erstmal vorsichtig mit deinen Aussagen. Aber jetzt nach dem 1-0-Sieg gegen Fürth hat er doch deutlich durchblicken lassen, wie erleichtert er ist, dass der FC die Kurve bekommen hatte. Wir hören mal kurz rein und dann kannst du gerne noch was dazu sagen.
Ja, ehrlichermaßen muss ich schon sagen, dass jetzt die letzten Wochen schon uns allen vieles abverlangt haben und natürlich wollen wir in so emotionalen Phasen immer sachlich bleiben, aber wir wissen alle, ich habe auch schon mal gesagt, wir sind ja nicht naiv und wissen, dass wir in der Tabelle einfach vorne dranbleiben wollten. Und da waren Siege unumgänglich jetzt in den letzten Spielen.
Ja, das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen, vielleicht auch, hatte ich jetzt gerade überlegt, Grund dafür, warum es relativ schnell an dieser Kritik auch gab, weil wir sind in einer unfassbar emotionalen Stadt. Mhm. Und Struve ist halt jemand, wie du es auch eben schon gesagt hast, der sehr sachlich immer ist und der auch ein bisschen unnahbar immer so ein bisschen wirkt, ja, und jetzt nicht direkt so volkstümelig, Peter Stöger war im Prinzip nach einem halben Jahr assimiliert und bei ihm ist das so ein bisschen noch distanziert und vielleicht ist das auch etwas, was tatsächlich dann mitspielt, dass da gefremdelt wird noch und eventuell dann auch Kritik schneller entzündet.
Wenn du Peter Stöger ansprichst, Landsmann von Gerd Schruber, ich kann mich aber noch gut erinnern an die ersten Monate, da war Peter Stöger auch noch total zurückhaltend. Also da war der jetzt auch noch nicht so der mit seinem Wiener Schmäh und hat da irgendwie so einen nach dem anderen rausgehauen, auch bei den Pressekonferenzen, da war auch noch sehr vorsichtig. Und er musste sich auch erstmal dann an die Wucht im Verein so anpassen, ne?
Ja, da bin ich wahrscheinlich dann ein bisschen nostalgisch verklärt gewesen.
Also nachher, keine Frage, es war ohnehin, zumindest für mich als Reporter, eine wunderbare Zeit unter Peter Stöger. Also 4 Jahre super erfolgreich gearbeitet, kontinuierlich gesteigert, bis hin in den Europapokal nach 25 Jahren. Es war eine wunderschöne Zeit. Es ging fast ausschließlich nur um Fußball beim FC und das ist selten genug. Also ich mache den Job schon lange genug, aber also so eine ruhige Zeit habe ich selten erlebt. Und wenn man das vergleicht, Stöger, Struber, die ersten Monate, das war schon ganz ähnlich. Also, da war Stöger längst nicht so dieser unterhaltsame Wiener hier in Köln und
ja gut, aber dann legst du dich ja jetzt ja gerade fest, wenn das ähnlicher Start ist. Das heißt also, in 4 Jahren spielen wir wieder Europapokal.
Ich freue mich schon. Flüge sind quasi gebucht. Ne? Eines Tages wird's geschehen. Dann ab nach Mailand. Na, mal gucken. Aber um nochmal auf die Aussagen zurückzukommen von Gerd Struber. Man hat ihm die Erleichterung angemerkt nach dem Spiel gegen Fürth. Und ihm war natürlich auch klar, wenn das im Pokal direkt wieder schiefgegangen wäre, wenn der FC rausgeflogen wäre, selbst mit einer ordentlichen, guten Leistung, und du hängst dann so in der Negativspirale, dann bist du halt ganz schnell weg als Trainer, ne? Weil dann wird der Druck noch größer und dann wird er auch intern irgendwann immer größer. Also der FC hat ja immer kundgetan, intern, da halten wir zusammen, da sind wir ganz klar, da ziehen wir gemeinsam durch, aber das sind dann irgendwann nur noch Phrasen und Durchhalteparolen, das wissen wir alle. Im Fußball geht das so schnell.
Ja klar, und es wurden ja auch schon wieder die Retter und Nachfolger waren ja schon wieder.
Friedhelm Funkel war schon wieder zu lesen, soll den FC nochmal bis Winter zumindest stabilisieren.
Ja, und wenn sowas dann wieder auftaucht, dann, wie du sagst, dann muss man ja aufpassen, dass es nicht ganz schnell ins Rutschen kommt, dann ist es irgendwann nicht mehr zu verhindern, absolut.
Ja, aber er hat die Kurve bekommen. In Kiel, gegen Kiel 3-0 zu Hause gewonnen, ins Achtelfinale eingezogen. Der FC ist auf einem guten Weg. Wir haben vorhin ein bisschen gequatscht. Machen mal kurz einen Pokalschlenker und haben festgestellt, wir waren beide beim letzten großen Fast-Triumph des ersten FC Köln im Olympiastadion dabei. Finale 91 gegen Werder Bremen.
Ja, das stimmt.
Wir haben beide ein Tränchen vergossen.
Ja, absolut. Ich war 12, 13, ich muss gerade rechnen, oder 14. Da bin ich mit meinem Onkel damals gerade durch die geöffnete, noch die DDR oder gerade nicht mehr DDR gefahren und hab da im Auto gepennt. Und als Litti dann verschossen hat, den Elfmeter, und es dann da so dahin ging, das war schon tragisch.
Ja, ich war mit meinem Vater, meinem Bruder da mein Bruder und ich, wir haben echt bitterlich geweint. Litti, immer mein großes Vorbild gewesen als Jugendspieler, habe ihm so gerne zugeguckt beim Kicken. Wir saßen in der FC-Kurve und es war so brutal. Und das kann ich vielleicht auch noch kurz anfügen, die habe ich ja schon erzählt. Ein paar Jahre später war der FC ja fast wieder im Finale, Halbfinale zu Hause gegen Wolfsburg, damals Zweitligist. Es war uns allen klar, der FC wird ins Finale einziehen. Mein Vater hat wieder Finalkarten besorgt fürs Olympiastadion und dann vergeigt das der FC mit 0-1. Und dann habe ich mir das Finale Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsburg angeguckt im Olympiastadion, wie dann nachher Stefan Effenberg den Pott in die Höhe gestreckt hat als Gladbacher. Also mehr Strafe geht nicht.
Nee, ich muss sagen, Chapeau, dass du dir das gegeben hast.
Ja, aber wenn du die Finalkarten schon hast, ne? Aber sonst war es schön in Berlin. Das Spiel weniger, aber in Berlin an sich ist immer eine Reise wert. Also das definitiv. Aber zurück zur Gegenwart, ja, Achtelfinaleinzug, ja, ein bisschen Losglück, ne? Also musst natürlich jetzt erstmal das Heimspiel gegen Hertha gewinnen. Dann würdest du im Viertelfinale stehen und mit ein bisschen Losglück spielen ja ein paar Top-Teams dann auch gegeneinander, ne? Bayern gegen Leverkusen, mega los. Kannst du echt mal weit kommen, ne?
Ja, aber nur du hast es eben angesprochen, Heimspiel, Halbfinale gegen Wolfsburg. Insofern, beim FC ist der DFB-Pokal ja immer eine extreme Wundertüte. Aber ja, es hätte definitiv von der Auslosung her deutlich, deutlich schlechter uns treffen können. Ich bin auch optimistisch.
Ja. Anfang Dezember ist das Achtelfinale gegen die Hertha zu Hause. Aber vorher haben wir noch ein bisschen zweite Bundesliga. Und ja, die beiden Siege, die waren natürlich dann auch ganz wichtig bei der Hertha im Olympiastadion. Es war der Wahnsinn. 15.000 Fans. Also unfassbar, was dieser Verein mobilisiert an Fans. Also es war krass. Ja, es war gefühlt ein Pokalfinale.
Ja, war auch ausverkauft, ne? 70.000 oder was war das?
Ja, nicht ganz ausverkauft. Nee. 80 gehen ja, glaube ich, rein. Okay, ja. Aber 70.000, zweite Liga. Ja, also das ist
absurd.
Ja, okay. Was aber viel mit dem FC zu tun hatte, ja, ne? Weil der eben über 15.000 mitgebracht hat.
Ja, ja, es ist halt einfach kein normaler Verein. Das ist einfach anders. Oder es ist einfach wirklich auch dann verrückt, sowas zu sehen. Und für wie viele Menschen dieser Verein einfach so unfassbar viel bedeutet. Und wie viel Herzblut einfach die Menschen noch an diesem Verein hängen, das ist immer wieder, das ist eine Leidenschaft und das Leiden ist ja beim FC oftmals sehr groß geschrieben in dieser Verbindung.
Schaffst du es manchmal auch auswärts zu fahren oder?
Tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich war das letzte Mal, ich war glaube ich mal in Düsseldorf, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das gewesen sein muss. Das ist aber auch schon ewig her, leider. Ja. Ja, das ist halt ein bisschen so, meine Arbeitszeiten kommen dem Ganzen sehr, dann stehen dem häufig in der Quere, so. Und ich bin ja froh, wenn ich zu Heimspielen dann das ein oder andere Mal in der Saison dann überhaupt physisch quasi schaffe und nicht nur das FC-Radio mit dir hören.
Ja, da darfst du gerne immer einschalten. Hier natürlich auch. Was war dein letztes Heimspiel? Hast du noch im Kopf?
Das letzte Heimspiel, was ich, war diese Saison erst einmal, ich war tatsächlich gegen Hamburg, das erste Spiel da.
Okay. Genau. Ja. Gutes Stichwort Hamburg, guter Übergang, war das erste Spiel von Jonas Obig im Tor. Wir sind uns alle einig und das betont nicht nur der FC, sondern auch ganz viele andere Trainer haben das schon gesagt. Eins der größten Talente, die der deutsche Fußball auf der Torwartposition hat. Er hat da sein erstes Spiel gemacht, leider direkt den ersten Patzer. War aus meiner Sicht aber auch der einzige. Trotzdem ist er jetzt raus aus dem Tor. Auch das war eine Umstellung, die Gerd Struber vorgenommen hat, um den Karren da aus dem Dreck zu holen oder den FC wieder zum Erfolg zu führen. Aus deiner Sicht nachvollziehbar?
Also ich kann mir natürlich dafür nichts anmaßen in irgendeiner Art und Weise. Ich bin weder da der Fußballexperte, noch bin ich nah am Training dran, sondern kann natürlich auch nur aus meiner Fanbrille drauf schauen und hab den Fehler ja live im Stadion gesehen und dachte schon in dem Moment, boah, jetzt geht die Torwartdiskussion sofort los. Es wird sicherlich handfeste Gründe dafür geben, wieso der Trainer so agiert hat. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass das dazu führen wird, dass Jonas Obig den Verein verlässt und dass wir da vielleicht was abschenken. Und das fände ich halt sehr, sehr, das wäre sehr, sehr bitter.
Ja, ich glaube, die Befürchtung haben viele. Und dann bist du ganz schnell bei der Erinnerung an den Fall Würz, ne?
Ja.
Ein Jahrhunderttalent, wie wir ja quasi jedes Wochenende erleben, leider im falschen Trikot.
Im falschesten Trikot, das es überhaupt gibt.
Aber ja, du hast ja recht, Jonas Obig hat natürlich jetzt den Anspruch, dann auch nicht nur auf der Bank zu sitzen, sondern zwischen den Pfosten zu stehen. Und das ist echt schwer jetzt zu handeln. Ne? Wie willst du das machen? Also ich kann die Gedanken ja nachvollziehen, du musst irgendwie was ändern. Und was dem FC ja tatsächlich gefehlt hat, ist auch Erfahrung auf dem Platz in kritischen Situationen. Führungsspieler suchst du eh mit der Lupe in dem Kader. Aber Marvin Schwäbe ist durchaus so ein Typ da hinten, der eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Uwe Gospodarek ist ja inzwischen kein Torwarttrainer mehr beim FC, aber der hat mir im Interview gesagt, der Marvin Schwäbe, der pinkelt Eisklumpen. So cool ist der da zwischen den Pfosten. Also er zeigt nie Nerven. Und aus der Perspektive konnte ich schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat sich Jonas Obig ja eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen. Also bis auf diesen einen Patzer gegen den HSV. Klar, der hat 20 Gegentore kassiert, aber das vor allem, weil ihn seine Vorderleute aber mal sowas von im Stich gelassen haben.
Ne? Das ist halt, da begeben wir uns jetzt natürlich, da begebe ich mich dann auch, aber ich bin ja jetzt zum Plaudern auf dünnes Eis. Ja. Weil wie gesagt, man darf sich gar nichts anmaßen, aber ich teile das, also das die Empfindung als Fan, dass man so, okay, die Umstände auf die Dreierkette und dann aber obig im Ton erstmal gucken, was dann passiert, hätte ich vielleicht den Schritt auch so gemacht und ich verstehe auch, dass, wie du sagst es ja, du hast ja so schön gesagt, Führungsspieler mit der Lupe zu finden. Ich habe halt immer das Gefühl, Führungsspieler, ein Torwart-Führungsspieler kann auf dem Feld vielleicht auch nicht ganz so viel ausrichten, wie jetzt, wenn es irgendwie der defensive Mittelfeldspieler ist. Aber natürlich ist es super wichtig und Marvin Schwäbe ist wirklich ist ein sehr, 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 sehr sicherer und ruhiger Keeper, gar keine Frage. Ich hätte es trotzdem gerne andersrum erstmal ausprobiert und gesehen, was passiert, wenn quasi die Umstellung, die taktische Umstellung und dann noch ein paar Spiele mit Jonas Obig, was dann passiert wäre, sage ich ganz ehrlich.
Ja, genau. Also das, was es so schwierig macht, finde ich, in der Beurteilung ist, dass Jonas Obig eben nicht die Chance hatte, mit dieser Dreierkette im neuen System sich zu beweisen. Das ist halt so bitter für den Jungen irgendwie. Ne?
Ja, und ich meine, die Transfergerüchte sind ja sofort jetzt schon ins Kraut geschossen.
Ja.
Und du sagst ja eben auch selber, die Kommentare von darüber, was für ein Talent er ist, das ist ja im Prinzip einhellig, was man liest. Und da wird irgendwer dann wahrscheinlich einen Schritt machen. Und ich könnte dann auch Jonas Obig sehr gut verstehen, dass er sagt, ich sitze jetzt bei einem im Moment noch nicht mal Aufstiegsaspirant in der zweiten Liga auf der Bank. Das weiß ich nicht, wie lange ich das mache.
Ja. Die Frage ist natürlich, was geht im Kopf von Marvin Schwäbe vor? Ne? Also sieht er sich jetzt wieder doch langfristig beim FC? Er hat so ein bisschen dementiert, aber der FC hat ja immer gesagt, vor der Saison kam Marvin Schwäbe zu uns und hat gesagt, er möchte wechseln. Das war ja auch dann der Punkt, wo dann Christian Keller gesagt hat, ja, wir machen dann Jonas Obig zur Nummer 1 und setzen voll auf unser eigenes Talent. Auch total nachvollziehbar dann aus der Perspektive. Aber vielleicht sagt Marvin Schwäbe trotzdem weiterhin, ich gucke mich um auf dem Markt und wenn jetzt im Winter ein gutes Angebot kommt, dann wechsle ich. Ich denke, der FC wird ihm wahrscheinlich keine Steine in den Weg legen, aber auch das ist ja wieder eine schwierige Situation. Dann kommst du auf einmal an, ach Jonas, jetzt komm doch mal wieder zwischen die Pfosten. Ne? Wir stehen voll hinter dir, wir vertrauen dir, du bist unsere Nummer 1. Ich weiß nicht, wie man das gelöst kriegt.
Das ist halt genau dieses Drama immer in der Torwartposition. Das kann da nur einen geben, wie der Highlander gesagt hat und deshalb sind, glaube ich, auch Torleute ganz besonders charakterlich immer gefragt, was es das angeht. Ja. Und man weiß ja im Prinzip, es wird ja nicht jedes Spiel gewechselt oder auch Auswechslungen, das gibt es halt auf der Position nicht und da ist eben, da muss man auch aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein, glaube ich.
Ja. Lass uns über die anderen jungen Spieler sprechen, die so richtig viel Spaß machen. Also das ist ja, denke ich, eine Sache, die kannst du in dieser Saison total positiv fett anmarkern. Der FC hat auf viele junge Talente gesorgt. Jetzt Damien Downs vorne getroffen gegen Fürth. Tim Lemperle, 5 Saisontore schon auf dem Konto. Viele Assists. Julien Pauli, im Moment mein persönlicher Favorite. Ich habe so einen Spaß daran, den auf dem Platz zu sehen, wie der das macht mit seinen 19 Jahren. Wie erlebst du das? Es ist einfach schön, oder?
Ja, kann ich vollumfänglich unterschreiben. Ich muss dazu auch, dann kann ich auch, mache ich gar keinen Hehl draus. Ich hatte Julien Pauli vor der Saison überhaupt nicht auf dem Zettel. Also so tief drin war ich jetzt dann doch nicht. Und das ist auch so, dass der, ach krass, cool. Da war ich auch sehr überrascht und der, finde ich, macht das auch mit seinen 19 Jahren schon. Es sieht im besten Sinne deutlich reifer aus als 19 teilweise, was er macht. Und das finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und Damien Downs, ich bin großer Fan von ihm, muss ich sagen. Ja. Und da bleibt auf jeden Fall, da nimmt man viel mit. Und auch an positiven Blick auf die Zukunft. Und ich glaube auch, wenn er jetzt ja eigentlich schon gespielt hat und dann ja, jetzt gab es ja Diskussionen, ich glaube auch, dass Finkgräfe wieder stark zurückkommen wird und wieder die Position einnehmen wird und auch da wird in der Zukunft noch, glaube ich, einiges zu erwarten sein.
Max Finkgräfe, einer der wenigen Lichtblicke in der vergangenen Saison. Also das war so der Strohhalm, an dem du dich dann so ein bisschen hochziehen konntest. So ein Senkrechtstarter. Wie jetzt Julien Pauli, hat mir auch im Interview gesagt, Julien Pauli, er sieht das so ein bisschen als Battle sogar. Er will es quasi Max Finkgräfe nachmachen und jetzt schon möglichst viele Einsätze haben und sich immer weiter verbessern. Aber du hast recht, also der macht das ja so abgezockt schon. Wobei, und das ist dann aber auch völlig normal, nach diesem 1:5 in Darmstadt, da hat er auch eine Menge Lehrgeld gezahlt und da hast du natürlich auch gemerkt, wie es ihn im Rad hat und er hat sich dann plötzlich doch mehr Gedanken gemacht. Dann war auch gegen Paderborn, sah da auch nicht so gut aus.
Aber der Junge ist 19. Ja. Also das und ist Stammspieler bei einem, wie gesagt, nicht besonderen, nicht normalen Verein, wo der einfach auch so im Fokus steht. Und ja, klar, dass der sich seine, dass da Fehler passieren, ist ja auch logisch.
Ja. Tim Lemperle, habe ich angesprochen, 5-mal schon getroffen in dieser Saison, jetzt gegen Fürth, gegen seine Ex-Kollegen, war ja ein Jahr ausgeliehen. Ja, nicht ganz so präsent auf dem Platz, wie man das schon von ihm gesehen hat. Vertrag läuft aus. Du an Christian Kellers Stelle, würdest du alles unternehmen, um den Jungen zu halten?
Ja. Also ich meine, alles ist immer so eine Sache, ne? Wenn er jetzt, es gibt natürlich da auch unrealistische Situationen, aber das wäre auf jeden Fall schon, wenn ich Christian Keller wäre oder wenn ich meinen Bundesliga-Manager aufmachen würde, würde ich sofort Vertragsverlängerung klicken, auf jeden Fall.
Ja, Damon Downs hat noch ein bisschen länger Vertrag und ja, für mich eigentlich ein Stürmer, der alles hat, was du brauchst, ne? Der ist groß gewachsen, aber schnell, wendig, abschlussstark mit beiden Füßen. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass er in allen Bereichen noch zulegen kann. Aber auch der ist ja noch super jung.
Wie alt ist Damon Downs?
Damon Downs 20, ja, glaube ich. Ja, da müsste ich nochmal googeln.
Ja, aber es ist aber so auf um die Jahr, mehr 20 oder weniger kommt es ja auch nicht an. Aber genau.
Auch noch total, jung. Und ja, ist ja jetzt erst eine richtige erste Profisaison, wenn man so will. Er hat zwar auch schon Einsätze in der vergangenen Spielzeit gehabt, aber jetzt ja in den ersten Spielen Stammspieler gewesen, dann leider krank ausgefallen, arbeitet sich jetzt wieder zurück und ja, sowas liebst du natürlich als Trainer, ne? Bringst den Jungen rein. Strube hat ihm wohl noch gesagt, pass auf, du wirst diese eine Chance noch bekommen. Ja, so kam es dann auch und er hat sie genutzt.
Ja.
Und dem FC ganz wichtige 3 Punkte gesichert. Also die Jungen, die machen richtig Spaß beim FC. Ein alter Haudegen, der macht uns seit Jahren Sorgen, Marc Uth. Aber da bringe ich gute Nachrichten mit. Ich war gestern beim Testspiel im Franz-Kremer-Stadion. Der FC hat gegen Groningen, holländischen Erstligisten, getestet. Endstand 1-1. Ergebnis bei so Testspielen, aber sowieso Nebensache. Viel wichtiger ist, Marc Uth hat sein Comeback gegeben. Sein x-tes Comeback, muss man leider sagen. Aber eins, das echt Hoffnung macht, weil er 55 Minuten echt durchziehen konnte und ein wunderschönes Tor erzielt hat. Mhm. Direkter Freistoß von der rechten Seite in dem Winkel. Torwart übertölpelt. Der sah da nicht gut aus, aber den musste halt auch erstmal so reinschweißen da oben. Marc Uth, wenn der nochmal zurückkommen würde, würde den Kader enorm bereichern, ne?
Ja, also ich glaube, über die fußballerische Qualität von Marc Uth und was der am Ball kann, ist, glaube ich, unstrittig. Da müssen wir nicht drüber reden, aber ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, der Körper ist halt ja immer das Ding. Ich weiß, ne, wo er dann, was beim letzten Comeback, wo er wieder kam und nach einer Minute sich wieder verletzt hat.
In Elversberg ja, war es. Genau. Ich glaube, nach 3 Minuten musste er wieder runter.
So und ungefähr, das ist ja so ein bisschen Sinnbild eigentlich seiner Historie jetzt gerade beim FC. Und sollte er es hinbekommen, fit zu bleiben und da nochmal in irgendeiner Art und Weise sich dann in die Waagschale zu bringen, fußballerisch ist er, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben und würde uns sehr nach vorne bringen.
Hören wir nochmal Gerd Struber, der hat sich gestern nämlich geäußert nach dem Test über Marc Uth, noch verhalten optimistisch, aber immerhin zuversichtlich.
Dass er solche Tore schießen kann, glaube ich, ist jetzt auch nicht so eine besondere Überraschung, aber dass er jetzt auch schmerzfrei und mit einer guten Intensität, muss man auch noch dazu sagen, das Ganze hinkriegt hat. Ja, jetzt schauen wir einfach, dass nicht große Reaktion morgen oder übermorgen nur kommt und dann hoffen wir, dass wir mal weiter auf das aufbauen können.
Ja, aber Gerd Schuber weiß eben auch, das hat er längst mitbekommen, als er hier sein Amt angetreten hat, Marc Uth ist seit 2,5 Jahren mittlerweile fast dran, irgendwie wieder den Weg zurückzufinden. Deshalb noch bisschen Vorsicht.
Weil wir wissen, wie schnell bei Marc das in der Vergangenheit immer wieder dann in eine andere Richtung gegangen ist. Aber jetzt freuen wir uns einmal, heute war er stabil drinnen, keine Reaktion bisher, dass er kicken kann, wissen wir, sehen wir auch in vielen Momenten, dass er per Du ist mit dem Ball. Ja.
Das ist übrigens auch so ein Punkt, können wir auch noch mal kurz drüber reden. Der hat echt interessante Wortschöpfungen, Gerd Struber. Beispielsweise kann ich mich noch dran erinnern, vor einer Woche, wir dürfen nicht zum Passagier unserer Emotionen werden. Marc Uth ist per Du mit dem Ball, finde ich wunderbar.
Er ist ja ein richtiger Fußballphilosoph, ja, den wir da dann auch haben. Christian Streich lässt grüßen. Nee, das stimmt, das per Du mit dem Ball, finde ich, das ein Österreicher sagt, klingt das auch direkt, das ist einfach traurig.
Ja, oder nach der Krise, wir haben jetzt diese Delle und müssen jetzt die richtige Politur dafür finden.
Ja.
Auch schön.
Ja, das stimmt. Da ist immer was zu zitieren, da liefert er immer ab.
Ja. Also nicht die üblichen Floskeln. Kommt mir als Radioreporter natürlich dann gelegen. Da hast du mal ein paar außergewöhnliche O-Töne. Also da, allein dafür hoffe ich, dass er jetzt weiter auf der Erfolgsrille fährt. Also Marc Uth, drücken wir die Daumen, dreimal auf Holz klopfen, dass das was wird mit dem Comeback. Vielleicht ist er sogar schon beim Auswärtsspiel in Münster nächste Woche Freitagabend im Kader. Mal gucken. Viele Spieler ja jetzt bei der Nationalmannschaft, insgesamt 9. Max Winkgräfe, muss man sagen, leider nachnominiert worden. Dem hätte das jetzt super gut getan, ne? 2 Wochen bei der Mannschaft zu trainieren, um sich da reinzuarbeiten, möglicherweise Richtung Startelf, weil Lea Paccarada ja noch angeschlagen ist, verletzt ist. Also möglicherweise hast du da ein Vakuum auf der linken Seite beim Schienenspieler, dahinter ja jetzt die Dreierkette, also einen klassischen Linksverteidiger brauchst du ja nicht, aber einen davor. Ja, aber auf der anderen Seite 9 Nationalspieler als Zweitligist jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Sagt ja auch was über den Kader aus.
Absolut, das zeigt ja schon, dass da definitiv auch Qualität eigentlich vorhanden ist.
Ja, Max Finkgräfe wird dann erst Dienstag oder sogar Mittwoch, glaube ich, erst wieder zurückkehren. Also dann hast du quasi nur noch eine richtige Trainingseinheit, ne, bis zum Spiel in Münster. Und dann lass uns doch gerne direkt da mal drauf schauen. Preuß Münster Aufsteiger in die zweite Liga. Für den FC wäre es aber unfassbar wichtig, da jetzt nachzulegen, ne? Weil jetzt hast du endlich wieder die Tuchfühlung an die ersten 3 Plätze.
Ja, ich meine, es sind 3 Punkte, glaube ich, ne, tatsächlich. Ja, ja. Und aber Münster, ich glaube, da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, da sind wir uns einig, das wird ein richtig ekliges Spiel wahrscheinlich. Ja. Das wird, glaube ich, ein bisschen Fürth reloaded. So wird Münster wahrscheinlich auch agieren. Und da wird auch Geduld wieder gefragt. Vielleicht hoffentlich nicht bis zur 94. Minute, auch wenn wir das alle immer sehr gerne hören. Genau, aber das wird, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit und, glaube ich, kein besonders wunderschönes Fußballspiel.
Ja, das sind somit die schwierigsten Spiele, also wie jetzt zu Hause gegen Fürth, eine Mannschaft, die sich so tief hinten reinstellt, im Grunde mit 2 Fünferketten vor dem eigenen Strafraum verteidigt, die auseinanderzuspielen und dann auch die Geduld zu behalten, ne, bei der Erwartungshaltung von den Fans natürlich auf den Rängen, die möglichst schnell das Führungstor sehen wollen. Also von daher, es war kein schöner Auftritt gegen Fürth, aber ein unglaublich wertvoller Sieg und aus meiner Sicht auch ein verdienter Sieg, den du eben so erstmal erzielen musst. Auch wenn natürlich ein bisschen Glück dabei ist, dass Downs der Ball da vor den Kopf fällt.
Total. Aber ich finde es halt, ne, ich meine, die Vorlage, die kam von Kainzi und ich setze ja immer noch große Stücke auf den, dass wenn der wieder komplett da ist. Ich glaube, den haben wir noch nicht, den besten Florian Kainz, wenn wir den noch wieder sehen, der würde uns, glaube ich, auch nochmal weiterhelfen.
Ja, er hatte mal ein super Jahr beim FC, da unumstrittener, auch Führungsspieler, ne, sind wir wieder bei dem Stichwort. Da hat er wirklich die Mannschaft auch mitgezogen mit seinen Leistungen. Hatte eben jetzt eine monatelange Verletzungspause hinter sich, da musste natürlich auch erstmal wieder rankommen. Aber ich gebe dir total recht. Der hat Qualitäten, die dem FC nur gut tun können. Allein schon die Standards. Also auch jetzt im Testspiel hat er da ein paar Freistöße-Ecken reingejagt. Also die kommen da richtig schön mit Schärfe rein, mit Schnitt rein. Ganz schwer zu verteidigen. Hat ein paar schöne Pässe gespielt. 2, 3 Großchancen des FC gegen Groningen vorbereitet. Ich glaube, der ist echt auf einem guten Weg. Also ich erhoffe mir da auch noch einiges. Und das muss man ja auch wieder sagen. Gerd Stuber hat natürlich jetzt auch wieder ganz andere Kandidaten noch auf der Bank. Dadurch, dass die Spieler jetzt alle zurückgekommen sind. Ne? Also viel mehr Möglichkeiten, da auch über die Bank noch was zu bewirken.
Ja, ja, und ich glaube, das wird im Laufe der Saison halt auch extrem wichtig werden, weil man wird von Verletzungen nicht verschont bleiben. Und wenn dann aber die Bank sich wieder füllt und eben auch mit erfahrenen Leuten, das sind ja auch erfahrene Leute, ne? Ob es ein Utis oder auch Kainzi, das sind ja Leute, die auch, wie du es eben schon sagtest, Florian Kainz war unumstrittener Führungsspieler und hat die Mannschaft eine Zeit lang wirklich gezogen und auch Marc Uth hat schon so viel erlebt. Das ist, glaube ich, dann ganz wichtig. Da wird es viele Situationen geben, in denen man genau solche erfahrene Spieler braucht.
Ich freue mich auf Münster, neuer Ground für mich, in dem Stadion war ich noch nicht, wird gerade umgebaut, also leider fasst das im Moment, glaube ich, nur 12.000 Zuschauer, ich denke mal so 1.500 FC-Fans werden mit dabei sein. Danach hast du dann noch einen Block mit Hannover, Nürnberg, Kaiserslautern noch kurz vor Weihnachten. Deine Prognose, wenn wir ein bisschen in die Kristallkugel gucken, wo steht der FC an Weihnachten?
Ich glaube, der FC steht an Weihnachten auf Platz 4. Das glaube ich schon. Also in Reichweite und ich glaube schon, dass sie sich da jetzt gefangen haben und in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch das System jetzt so gefunden haben, mit dem sie weiter punkten werden. Und wenn man Münster noch knackt, dann glaube ich, sind die Spiele danach dann auch deutlich einfacher, weil das halt auch Mannschaften sind, die andere Ansprüche haben.
Ja. Hannover und Nürnberg werden mitspielen. Ne? Da genau. Hast du wieder ganz andere Möglichkeiten.
Und ich glaube, das liegt dem FC ja durchaus mehr. Und wenn man, wie gesagt, ich glaube Münster, wenn man da durchkommt, dann wird das, glaube ich, so, können wir, glaube ich, ein entspanntes Weihnachten Weihnachten feiern, hoffe ich.
Ja. Weniger entspannt wird es wahrscheinlich für Christian Keller, denn der muss ja zusehen, dass er jetzt Transfers dann noch an Land zieht. Jetzt darf der FC ja wieder ab Winter, ab 1. Januar, darf er wieder verpflichten bzw. registrieren. Es ist ja streng genommen eigentlich eine Registrierungssperre, keine Transfersperre. Der FC hat ja sogar im Sommer junge Spieler verpflichtet und die dann aber erstmal weiterverliehen. Was würdest du dir wünschen? Wo sagst du, da muss Christian Keller auf jeden Fall was machen?
Also wenn ich sag mal so, wenn wir jetzt zum Winter auf Platz 4 stehen oder vielleicht auf Platz 3 und das Ganze hat sich gefangen und man sieht die ganzen jungen Spieler, die noch so viel Potenzial haben, ob es nun Pauli ist oder Downs oder Lemperle, ich glaube, ich wäre sehr, sehr verhalten tatsächlich. Es sind ja, wie du schon sagtest, einige junge Spieler schon verpflichtet worden, die dann auch registriert werden dürfen. Und ich glaube, ich sage mal, der FC ist finanziell nie auf Rosen gebettet gewesen. Und ich weiß nicht, ob man jetzt zwingend in irgendeiner Art und Weise da noch groß nachlegen müsste. Es gibt mit Sicherheit Positionen, da wirst du wahrscheinlich jetzt auch noch tiefer drin sein, wo du sagen würdest, da brauchen wir aber noch. Ja, ja. Aber ich wäre auf jeden Fall sehr sparsam, je nachdem, wie sich die Position von uns da schon einfach weiter probieren und mit den jungen Spielern den Raum auch geben. Weil das kann man in der zweiten Liga machen, sollten wir den Aufstieg irgendwie schaffen, dann müssen die jungen Spieler sich ja eigentlich schon gesetzt haben, weil in der Bundesliga fängt man nicht mehr an, junge Spieler irgendwie groß zu integrieren.
Ja, da hast du noch mehr Ergebnisdruck, ne? Und weniger Zeit für die Entwicklung. Aber der FC wird was machen, also das hat er ja von sich aus schon so klargestellt. Rechtsverteidigerposition ist natürlich eine Position, wo dringend Handlungsbedarf besteht. Mit Jan Thielmann, es hat nicht funktioniert. Ja. Bei allem, was der Junge da immer reinlegt. Also ich finde, es gibt kaum einen Spieler, der mehr Gas gibt, aber er ist halt ein gelernter Offensiver und das hast du immer wieder gemerkt. Mhm. Stellungsspiel war nicht optimal, ist dann oft überlaufen worden und ich hatte auch das Gefühl, der war richtig unglücklich dann und hat so ein bisschen die Lust am Fußballspielen verloren. Vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert, ich weiß es nicht, aber so wirkt er es zumindest von außen. Also da wird der FC mit Sicherheit was machen. Dann haben sie gesagt, vorne neuner Position, Mittelstürmerposition, erfahrenen Spieler, der sofort weiterhilft.
Ja, wenn ich dich aber
holen. Auf der anderen Seite ist natürlich dann wieder starke Konkurrenz für einen Downs, für einen Lemperle.
Das ist genau das. Also du hast natürlich
willst es dir ja auch nicht verbauen.
Ne? Nee, gut, Rechtsverteidigerposition habe ich. Da hast du natürlich völlig recht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm gerade mit jemandem. Das ist natürlich klar. Aber genau das, was du gerade sagst, wenn jetzt ein erfahrener Neuner kommt, der dann natürlich auch eine Stammplatzgarantie im Zweifel einfordert und dann stehst du halt schon da. Und das ist ja genau das, was ich meinte mit der Entwicklung. Weil ich meine, die Problematik hatten wir ja nicht vorne drin. Und das weiß ich nicht genau. Ich meine, klar, dahinter wird's dünn, bei allem Respekt für die Leute, die da noch sind, aber mit Tigges und Adamian, das wird nicht reichen so und verstehe ich, aber dass man dann, wenn man jemanden holt, der eine Stammplatzgarantie einfordert und einem jungen Spieler dann die Tür mehr oder weniger ein Stück zumacht, das finde ich halt schon schade.
Ja. Also Strube hat ja zu Beginn der Saison auch öfter mit zwei Stummspitzen spielen lassen, aber einer von beiden, Lemperle oder Downs, ist dann definitiv auf der Bank. Mhm. Wobei die eben auch gerade ein Damien Downs so jung noch sind. Ich glaube, der würde jetzt da nicht rumknatschen, ne, wenn der mal auf der Bank sitzt und dann als Joker reinkommt, wenn er seine Tore macht, dann umso besser. Aber klar, es ist dann wieder mehr Konkurrenz da, dann auch für die jungen Spieler. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich oben richtig angreifen willst, eine richtig starke Rückrunde, konstante Rückrunde spielen willst, ja, dann brauchst du vielleicht dann tatsächlich noch einen erfahrenen Knipser, ne, der dir nochmal 10 Saisontore für eine Rückrunde, ja, in Anführungsstrichen, garantiert.
Modest, also, Modest hat ja Schalke abgesagt.
Ja. Als Verbundenheit zum FC und BVB, wie ernst man das nehmen kann, sollte, ich weiß es nicht. Vielleicht war das Angebot auch nicht gut genug. Und die Frage ist ja, wie fit ist der überhaupt noch? Ne?
Also auf dem Niveau hat er.
Nein, völlig klar. Aber der hat ja schon ewig nicht mehr auf dem Niveau einer zweiten, geschweige denn ersten Bundesliga gespielt. Bei allen Verdiensten, die der beim FC hatte. Ich habe ihn ja regelmäßig abgefeiert mit seinen Toren. Hatte einen Riesenspaß. Aber es war halt bitter, dass er dann im größten Erfolg des Vereins dann immer Bye-bye gesagt hat. Ne? Jeweils nach der Quali für den Europapokal. Hätte das gerne erlebt, dass er dann international vorne angreift für den FC. Aber gut, das ist lange her, das ist abgehakt. Ja, und ich bin gespannt, wie Christian Keller dann agieren wird auf dem Transfermarkt. Es gibt ja die neue FC-Doku. Und da haben sie ja schon als Cliffhanger jeweils in den letzten beiden Folgen angekündigt, dass da schon offenbar was eingetütet ist. Also sieht so aus, dass zumindest ein Transfer schon in trockenen Tüchern ist. Was genau erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich weiß leider auch nicht mehr. Aber Christian Keller wird mit Sicherheit was verpflichten und wird natürlich dann auch daran gemessen werden. Ich habe es ja zu Beginn der Folge schon gesagt, also auch er stand heftig in der Kritik, steht immer noch bei vielen Fans in der Kritik. Der muss jetzt liefern, ne? Das muss schon sitzen jetzt mit den Transfers.
Ja, absolut. Also ich meine, die Kritik kann ich auch durchaus nachvollziehen. Da sind ja auch einige Sachen, die Fragezeichen durchaus auch zu Recht bei den Fans, sage ich jetzt mal gelinde gesagt, aufwerfen. Und ich meine, er hat jetzt 1,5 Jahre Transfersperre gehabt. Im Prinzip durfte er, also konnte nicht viel machen. Und jetzt darf er wieder, jetzt muss er liefern. Das ist, glaube ich, auch umstritten.
Bisschen Geld ist ja da. FC hat sich ein bisschen was zusammengespart und jetzt durch den Anzug ins Achtelfinale ist sogar noch ein bisschen was on top gekommen durch die Einnahmen im DFB-Pokal. Hoffe, dass da noch ein bisschen was zusammenkommt. Ich bin total gespannt, was uns da erwartet an neuen Spielern. Aber gehen wir erstmal die nächsten Spiele an. Jetzt nächste Woche Freitag Münster. Wie wirst du es verfolgen? Hast du Zeit, es zu gucken im TV?
Da werden wir im Bandbus sitzen und vielleicht kann ich es gucken. Ansonsten habe ich auf den Kopfhörern. Dann höre ich.
Dann schreie ich dich an.
Genau, lass mich an. Hoffentlich.
Wie ist das ansonsten so in der Band? Verfolgt ihr zusammen auch mal FC-Spiele oder sind die anderen da eher so ein bisschen FC-mäßig raus? Oder?
Also ja, ich muss, also
FC... Wie ist die Gemengelage in der Band?
Also FC, ja, ich fürchte, also so eigentlich so richtig, richtig drin, was das Thema angeht, bin ich. Ansonsten... Ja, ja. Genau, die anderen, ja, unser Bassist ist schon noch so auch FC interessiert. Leider ist einer in der Band Bayern München Fan, das ist immer sehr, sehr schwierig für mich persönlich.
Erfolgsfan, klassischer Erfolgsfan.
Ja, ich muss dazu, er kommt aus Aachen, deshalb, da kann er dann hat er eine Ausrede.
Okay. Alemannia, weiß ich nicht, ob man sich das antun muss. Ne?
Nee. Auch so schwierig im Fanbereich. Aber das führt jetzt auch wieder zu weit.
Aber auf jeden Fall, wenn ihr Auftritte in Köln habt, ist es immer gut, wenn der FC gewinnt. Ne? Ist die Stimmung noch ein bisschen besser.
Ja, absolut. Absolut. Das ist auch gerne, also wenn wir spielen, während der FC spielt, dann kann ich auch zwischen den Songs mal kurz abfragen, ob einer weiß, wie es steht. Dann kriegt man immer die Emotion noch mit.
So, jetzt habt ihr den 11.11., wir haben zu Beginn drüber gesprochen, hinter euch gebracht, aber ich gehe mal davon aus, da steht noch einiges an jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, ne? Vollgas oder wie sieht's aus bei euch?
Ja, doch, also bis zum 1. Dezember ist noch dieser Karnevalswahnsinn unterwegs, auch wenn man es so gar nicht sich vorstellen kann, da ist jedes Wochenende sind die Veranstaltungen schon seit Anfang Oktober, Ende Oktober sind das, läuft es schon, aber nur bis 1. Dezember, dann dürfen die Jecken nicht mehr und dann haben wir noch unsere Weihnachtskonzerte und noch Kinderkonzerte, bevor es dann einer kurzen Pause wirklich in den wilden Ritt ab Januar geht. Und der dauert ja diesmal 2 Monate bis März.
Da ist, genau, ich wollte gerade sagen, lange Session, ne?
Ja, 8 Wochen und da ist dann, da geht es dann außer montags jeden Tag in den Bandbus.
Und danach ist dann immer lange Urlaub angesagt, oder?
Ja, dann machen wir drei, vier Wochen Betriebsferien. Ja. Da braucht jeder erstmal ein bisschen Kopf- und Körperpause auf jeden Fall.
Ja. Dann wünsche ich euch, wünsche ich Casala eine super geile Zick, um es mal mit der Konkurrenz zu sagen. Nee, eine schöne Session. Habt viel Spaß. An euch gerne die Einladung. Kommt zu den Konzerten, wenn es überhaupt noch Tickets gibt. Weiß ich nicht. Guckt einfach mal auf die Homepage von Casala. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, FC-Radio zu hören, beziehungsweise Radio Köln. Wie immer könnt ihr da live dabei sein. Im FC-Radio kommentiere ich für euch die kompletten 90 Minuten plus jede Sekunde Nachspielzeit. Nächste Woche, Freitagabend 18:30 auswärts in Münster. Und dann haben wir in der Folge ja noch das Pokalspiel zu Hause gegen die Hertha. Also würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören. Und ja, Basti, ich danke dir, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht.
Ich habe zu danken, habe auch noch was gelernt und vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. War sehr, sehr gerne hier.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.